Gut, dann lasst uns unsere Bibeln aufschlagen zum Buch Hiob. Hiob, Kapitel 14. Hiob Kapitel 14, ich lese ab Vers 1. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er. Und hat keinen Bestand. Ich lese es nochmal. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Das Leben ist voller Fragen und Geheimnisse. Was die Frage angeht, gibt es vielleicht so die ganz alltäglichen, unmittelbaren, naheliegenden Fragen. Was gibt's heute zum Mittagessen? Was gibt's heute zum Abendessen? Wie bezahlen wir diese Rechnung? Wie wird das Wetter morgen? Das sind die ganz alltäglichen Fragen. Dann gibt es die vielleicht etwas weiterreichenden Fragen, wo es um Politik geht, soziale Frage. Ethische Frage, um die Arbeit und so weiter. Ja, und dann gibt es auch so diese ultimativen großen Fragen. Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu lebe ich überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Diese Frage, die richtet sich an den Kern von dem Ganzen, an das Zentrale unseres ganzen Lebens und Daseins und sie diktieren und beeinflussen und prägen, wie wir alles andere betrachten und leben. Nun, es ist offensichtlich, dass die meisten von uns sich mit einer naheliegenden Frage beschäftigen, einige vielleicht auch mit einer weiterreichenden. Aber viel zu selten setzen wir uns auseinander mit diesen ultimativen Fragen des Lebens. Der berühmte Baptistenprediger C.H. Spurgeon hatte mir gesagt, Leute machen sich viel mehr Gedanken über ihre Hunde und Katze, über ihren Hamster, über ihre Wellensittiche, als über ihre unsterbliche Seele nachzudenken und über ihr ewiges Schicksal. Manche surfen Stunden jeden Tag durchs Internet, eifrig und mit viel Faszination sammeln sie Informationen, die dort in solchem Hülle und Fülle uns vorgesetzt werden. Und dann meines Erachtens ist es besonders klug und informiert und kommen sich groß und wichtig vor. Eines übersehen sie dabei. Surfen tut man nur an der Oberfläche. Oder? Es geht nicht in die Tiefe. Surfen tut man nur an der Oberfläche. Wer seine Netze nicht auf den Grund legt, der wird immer nur die bekannten Fische der Oberfläche ausfischen. Ganz anders unser Freund Hiob hier. Viele Ausleger sind ja der Meinung, dass es das älteste Buch in unserer Bibel ist, dass es noch vor den Büchern Mose geschrieben wurde, also tausende von Jahren alt ist. Und wenn Hiob je in der Versuchung stand, sich in seinem Leben weiter mit einer alltäglichen, naheliegenden und unmittelbaren Frage zu beschäftigen, dann fand dieses hier auf jeden Fall ein jähes Ende, als all das Leid und Unglück und all die Nöte und Trübsale plötzlich in sein Leben hereingebrochen sind. Ihr kennt die Geschichte, sicherlich von Kapitel 1 und Kapitel 2, wie er auf einen Schlag alle seine Kinder verliert. Auf einen Schlag. Es sind 10 frische Gräber vor ihm, von seinen 10 Kindern. Er verliert all seinen Besitz, seinen Reichtum. Er verliert seine Gesundheit. Er verliert seinen guten Ruf, seinen Einfluss. Und schließlich stellt sich sogar seine Frau gegen ihn. Und jetzt ergab er sich plötzlich ganz andere Frage für ihn, die sich nicht länger unter den Teppich kehren ließe. Und leider ist es eine traurige Tatsache, aber zu oft braucht es erst bestimmte Leiden und Kummer und Nöte, bis wir aufwachen und uns mit dieser ultimative Frage des Lebens auseinandersetzen und beschäftigen. Und wir würden für uns selber sicherlich viele andere Wege erwählen, um diese wichtige Lektion zu lernen. Wenn es nach uns ging, müsste das möglichst leicht und bequem sein und ohne Schmerzen abgehen. Aber die verborgenen Geheimnisse und Reichtümer und Kleinode, die gibt es oft nur im Tränental und in Gottes Wort. Hier finden wir die Antworten und die Geheimnisse dieses Lebens und die Geheimnisse des nächsten Lebens und auch den Schlüssel, der die Tür zum nächsten Leben öffnet. Ja, zwischen dir und ewigem Leben steht Gottes Wort. Weißt du das? Zwischen diesem Leben, das kurz und vergänglich ist, und dem ewigen Leben und dem ewigen Schicksal steht dieses Wort. Ob du das glaubst oder nicht, spielt gar keine Rolle, was die Wahrheit angeht. Spielt eine große Rolle, wo es um dein Leben geht und um dein Schicksal. Aber was die Wahrheit angeht, spielt es keine Rolle, weil deine Meinung verändert nicht Gottes Wahrheit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du kannst glauben, was du willst. Aber wenn dein Glaube, von dem du so überzeugt bist, nicht mit diesem Wort hier übereinstimmt, wird dich dein Weg ins Verderben führen. Garantiert. Und so kommt Hiob eben dazu, einige dieser ultimativen und großen Fragen zu stellen. In Vers 4 fragt er: Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen, nicht ein Einziger? In Vers 10 fragt er: Der Mensch aber stirbt und ist daheim, dahin. Der Mensch vergeht, und wo ist er? Vers 14: Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Vers 16: Nun aber zählst du meine Schritte, achtest du nicht auf meine Sünde? Das sind die große Fragen. Und er weiß auch, dass sein Todestag schon feststeht. Vers 5: Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Und so stellt Hiob viele, viele gute Fragen, die auch uns gut täte, wenn wir sie stellen würden. Hiob denkt nach über das Leben. In unserem Text hier sagt er: Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. So haben wir das eben gerade in dem Lied, in diesem letzten Lied gesungen. So wie ich bin vom Sturm gejagt, mit Zwang, bangen Zweifeln oft geplagt, vom Feind bedroht und sehr verzagt. Das beschreibt sehr gut unser Leben in dieser Welt. Und so sagt es auch Hiob hier in diesen Versen. Das Leben ist kurz, aber es ist nicht nur kurz, es ist auch schwierig. Der Mensch ist voller Unruhe, gejagt, bedroht, geplagt, getrieben. Diese Beschreibung, vor tausende von Jahren aufgeschrieben von dem gerechten Hiob, einem Mann, der Gott kannte, ist die volle Wahrheit und trifft auf alle Menschen zu, egal welchen Geschlechtes, egal welche Kultur, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache er spricht, niemand ist ausgenommen. Und er sagt: Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Und man braucht nicht lange herumzusuchen, um festzustellen, dass das genau so ist. So ist der Mensch. Voller Unruhe. Ständig. Ohne echte, tiefe, bleibende Freude und Friede. Wenn wir Spaß und Freude haben, dann ist es oft nur von ganz, ganz kurzer Dauer. Und der Mensch findet nichts Erfreuliches in der Tatsache, dass er über das Auf und Ab des Lebens eben nicht erhaben ist. Das sollte uns demütigen. Das wäre gut, wenn es das täte. Sollte uns vor jedem falschen Rühmen bewahren, dass wir nicht wie der Psalmist im Psalm 30, Vers 6 sage, ich sprach, da es mir wohl ging, ich werde nimmermehr da niederliegen. Wenn wir nur daran dächten, dass unser Leben kurz ist, könnte uns das abhalten, dass wir uns zu sehr in diesem Boot hier einwurzeln, wenn wir eh bald in dem himmlischen Garten verpflanzt werden, wenn wir dem Herrn gehören. Wir wären nicht so eilig, unsere schönen Nester hier in die Bäume zu bauen, wenn wir daran dächten, dass die Axt des Holzfällers schon herannaht. So vieles würden wir anders sehen und anders handhaben. Im Wald sieht man manchmal Bäume, wenn sie bald gefällt werden sollen, dann sind sie so markiert, farblich. Wir alle tragen die Markierung des Todes schon an uns. Wir alle tragen diese Markierung schon an uns. Aber wie viele Menschen leben ihr Leben so, als würde sie niemals sterben? Hast du das noch nicht bemerkt? Vielleicht gilt es sogar für dich. Du lebst so, als würdest du niemals sterben. Oder so, als wäre der Tod in weiter Entfernung, sodass er dich nicht fassen kann, dich nicht ergreifen kann. Aber der Tod berührt uns täglich. Er ist täglich in unserer Nähe und mit jedem weiteren Tag kommen wir ihm näher. Und der Ewigkeit. Wenn im Herbst die ersten Blätter draußen fallen, dann wissen wir, dass bald alle fallen. Beim Tod anderer sollten wir daran denken, dass auch wir sterben müssen. Und der Tod vielleicht schneller da ist, als du denkst. Wenn mein Mietvertrag gekündigt und abgelaufen ist, dann schaue ich mich nach einer anderen Wohnung um, damit ich nicht auf der Straße lande und dem Wind und Wetter ausgesetzt bin, ohne Schutz und Sicherheit. Mein Freund, Gott will dir mit dieser Botschaft sagen, dass der Mietvertrag deines Lebens bald abgelaufen ist und du davon musst. Aber welches Haus ist dann für deine Seele vorbereitet, wenn sie das Haus deines Leibes verlassen muss? Vielleicht hast du für deine Beerdigung und Trauergottesdienst alles schon genau geplant und aufgeschrieben, wie es alles ablaufen soll, wer da predigen soll, welche Lieder da gesungen werden soll, was du da anhast, was man dir anzieht, welche Blume den Sarg schmücken solle. Manche möchte noch im feinsten Leine gebettet sein, wenn sie die Würmer dann bei ihrem Festmahl bewirten. Aber hast du dir keine Gedanken gebracht, wo deine unsterbliche Seele hingeht? Hast du keine Sorge darum, getröstet zu sterben? Es ist mit unserem Leben nur ein Wurf gestattet, der darüber entscheidet, an welchem ewigen Strand wir landen. Es gibt keine zweite Chance, es gibt keinen zweiten Wurf. Ein Werk von solch unendlicher Wichtigkeit, das nur einmal getan wird, das muss gut getan werden. Du hast nur einen Pfeil im Köcher und wenn du den einfach so aufs Geradewohl abschießt, ohne ernsthaft darüber nachzudenken, dann kriegst du keinen zweiten Pfeil in diese Hand. Und du kannst deine Fehler nicht mal korrigieren. Man sollte meinen, dass nichts auf dieser Welt uns groß tröste und erfreue kann, solange mein ewiges Schicksal noch nicht geklärt ist und ich in allergrößter Gefahr schwebe. Was für eine Ruhe und Freude kann ich genießen, wenn ich weiß, dass sich der unendliche Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes eine so unermessliche Summe schulde, dass er entschlossen ist, volle Bezahlung von mir zu bekommen, aber ich kann es nicht bezahlen. Und auch sonst kann es niemand bezahlen. Psalm 49, Vers 8 heißt es, und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Aber der Teufel hat uns so eingelullt und lässt uns so täglich in den Medien Bilder sehen von toten Menschen, erschossen, hingerichtet, geköpft, abgeschlachtet, wie es früher nie der Fall war. So ist der Tod etwas ganz Normales geworden. Wir sehen ihn täglich. Er hat sein Grauen verloren. Und auf den Kanzeln ist es auch ein Tabuthema. Man möchte volle Kirchenbänke, dass die Leute sich wohlfühlen. Man möchte ihnen keine schlechten Gefühle, kein schlechtes Gewissen machen mit solchen Botschaften. Aber die Bibel spricht sehr viel vom Tod. Und es ist die einzig verlässliche Quelle. Und sie warnt die Verlorenen, die noch ohne Jesus Christus leben, immer wieder. Schlag mal ein bisschen weiter auf Kapitel 18 vom Buch Hiob. Da sagt er ab Vers 5, jawohl, das Licht des Gottlosen wird erlöschen und die Flamme seines Feuers nicht mehr leuchten. Das Licht verfinstert sich schon in seinem Zelt und seine Leuchte erlischt über ihm. Seine kräftigen Schritte werden eingeengt und sein eigener Ratschlag wird ihn zu Fall bringen. Denn er wird mit seinen eigenen Füßen im Netz verstrickt und wandelt über Fallgruben dahin. Eine Schlinge wird ihn an der Ferse ergreifen und ein Fallstrick hält ihn fest. Ein Strick ist für ihn auf dem Boden versteckt und seine Falle auf dem Pfad. Von allen Seiten ängstigen ihn Schrecknisse und hetzen ihn auf Schritt und Tritt. Sein Verderben verlangt hungrig nach ihm und sein Unglück steht neben ihm bereit. Es verzehrt die Glieder seines Leibes. Der Erstgeborene des Todes zehrt seine Glieder auf. Er wird vertrieben aus seinem Zelt, sein Zufluchtsort, und es treibt ihn zu dem König der Schrecken, das ist der Tod. Sein Zelt wird von einem bewohnt, der ihm nicht zugehört. Auf seine Wohnung wird Schwefel gestreut. Von unten werden seine Wurzeln verdorren und von oben seine Zweige verwelken. Seine Gedenken verschwindet von der Erde und sein Name wird auf den Straßen nicht genannt werden. Man stößt ihn aus dem Licht in die Finsternis und verjagt ihn aus der Welt. Kein Spross noch Schössel bleibt ihm unter seinem Volk und kein Überlebender in seinen Wohnungen. Über seinen Tag entsetzen sich die Abendländer und die Morgenländer packt der Schauder, so geht der Wohnung des Ungerechten und so der Städte dessen, der Gott nicht kennt. Merkwürdig. Warum hören wir solche Worte heute nicht mehr? Oder viel zu wenig? Ist es, weil wir Angst haben vor dieser Wahrheit? Haben Prediger Angst, über solche Dinge zu predigen, weil sie denken, sie treiben die Leute weg mit so einer Botschaft? Das ist Gottes Wort hier, muss ich euch das sagen. Es ist dieselbe Wahrheit wie Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Es ist dieselbe Wahrheit, ihr Lieben. Er wird vertrieben, herausgerissen aus seinem Zelt, und es treibt ihm zu dem König der Schrecken, Vers 14 und Vers 18. Man stößt ihn aus dem Licht in die Finsternis und verjagt ihn aus der Welt. Vertriebe, herausgerissen, verjagt aus seinem Lebensglück. Er wird nicht gefragt, er wird hinausgetrieben, fortgerissen. Ich habe die Nase voll von diesem modernen Christentum. Ich kann es nicht leiden, weil sie die Wahrheit vermeide, um den der Menschen zu gefallen. Wenn man sowas predigt, dann sagen die Leute, oh, das ist aber eine harte Botschaft. So gesetzlich. Wo ist da die Liebe? Wo ist die Liebe? Hier? Es braucht viel mehr Liebe, dir das zu sagen, was dir nicht gefällt, als dir das zu sagen, was du sowieso gern hören möchtest. Es braucht keine Liebe, dir das zu sagen, was du gern hören möchtest. Stimmt's? Ja. Wir denken nicht gerne nach über den Tod, dass unser Leben vielleicht schon sehr bald zu Ende ist. Es ist genauso wie im Psalm 49, Vers 12, wo es denn von den Menschen heißt, ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Und es ist unsere Torheit, wenn wir so denken. Weil Gott hat uns das Morgen nicht versprochen. Keiner von uns weiß, ob wir den morgigen Tag erleben. Es ist Torheit, so etwas zu denken. Wir sind Narren, wenn wir so etwas glauben. Schlag mal auf ins Neue Testament mit mir zum Lukas Kapitel 12. Lukas Evangelium Kapitel 12. Ich lese ab Vers 16, Lukas 12 ab Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe in Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Hier ist ein Mann, dem es materiell sehr gut geht. Er war reich geworden mit seiner Arbeit. Sicherlich hat er hart dafür gearbeitet, vielleicht auf manches verzichtet, Opfer gebracht, dass er das machen kann, viel gespart. Jetzt geht es ihm gut und er schmiedet große Pläne, will sich beruflich vergrößern und er denkt, er hat viel Zukunft. Vers 19, Vorrat für viele Jahre. Er dachte, er hat noch viel Zeit und eine große Zukunft, aber er hat an eines nicht gedacht. An den Tod. Er hat seine Rechnung ohne Gott und ohne den Tod gemacht. Er spricht nur von sich selber. Wenn man das liest, die Verse 17 bis 18, es ist eigentlich immer nur ich. Meine Früchte, meine Güter, meine Scheune, meine Seele. Ich, meiner, mir. Das ist der Anfang und die Mitte und das Ende von seinem ganzen Leben. Wir lesen überhaupt nichts von Gott. Spielt keine Rolle in seinem Leben anscheinend. Wir lesen überhaupt nichts von Gebet. Aber er denkt, er hat noch viel Zeit. Vers 20. Aber Gott. Aber Gott. Aber Gott. Der wahre, lebendige, allmächtige Gott, der jedem von uns Leben und Odem gibt, der darüber bestimmt, wie viele Jahre und Monate und Tage du zu leben hast, der Odem gibt jeden Tag, der darüber bestimmt, ob du noch einen Herzschlag mehr jetzt machen kannst oder nicht, der Gott, der uns so viel Gutes getan hat, der Gott, der uns geschaffen hat, der Gott, vor dem wir eines Tages stehen und Rechenschaft ablegen müssen, der Gott sagt in Vers 20, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der Tod berührt uns alle, ständig. Die Frage ist nur, wann er uns packt und herausreißt aus diesem Leben. Und dann können wir so viel klagen und jammern und strampeln und sagen, ich will jetzt noch nicht. Der Tod lässt nicht mit sich verhandeln. Er nimmt keine Schmiergelder. Es ist ihm egal. Es spielt keine Rolle. Es ist dem Tod egal, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Art und auf welche grausame Art es geschieht. Ob es in einem Autowrack ist, auf der Autobahn, wo du auf einer kalten Straße stirbst, oder in einem Krankenbett im Krankenhaus, oder in einem alten Pflegeheim, oder daheim vor dem Fernsehen, oder im Urlaub, oder bei der Arbeit, so wie in Sindelfingen diese Woche. Es ist dem Tod egal. Der Mensch will immer noch etwas mehr leben, mehr Spaß haben, mehr Geld haben, um noch mehr Spaß zu haben. Und manchmal wünscht man sich einfach, die kalte Hand des Todes würde sich auf manche Schulter legen, dass sie das Grauen packt, dass sie endlich aufwache für die Tatsache, dass sie nicht sehr viel Zeit habe. Es gibt eine Legende, da heißt es, ein Mann hat einen Vertrag mit dem Tod gemacht. Und darin stand, der Tod dürfe nicht plötzlich ohne Vorankündigung und Warnung zu ihm kommen. Etliche Jahre vergehen. Plötzlich steht der Tod vor der Tür und sagt, es ist jetzt Zeit. Der Mann beklagt sich und sagt, du hast mich betrogen und dich nicht an dein Versprechen gehalten, mich vorher zu warnen, so wie du das versprochen hast. Der Tod sagt, das habe ich wohl. Das habe ich wohl. Jedes deiner grauen Haare war eine Warnung. Jeder Zahn, der dir ausgefallen ist, war eine Warnung. Die Altersflecke auf deiner Haut waren eine Warnung. Deine Kraft und Energie, die jedes Jahr noch mehr nachlässt, war eine Warnung. Ich habe dich ständig und auf vielerlei Art gewarnt. Jetzt geht's in die Ewigkeit. Das ist nur eine Legende. Aber wie viele von uns haben nicht auch schon diese warnenden Stimmen gehört? Der Tod kam uns sehr, sehr nahe. Wir haben die Zeitung aufgeschlagen und die Todesanzeige gesehen. Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, geliebte Menschen sind von uns gegangen. Wie oft standen wir auf dem Friedhof vor einem Sarg, vor einem Grab. Wir fahren auf der Autobahn an grausame Unfälle vorbei. Wir sehen Bilder im Fernsehen von Menschen, die zu Tode gekommen sind. Wir hören die Stimme des Predigers, der uns aufruft, Buße zu tun und uns zum Herrn zu bekehren. An wie vielen Krankenbetten sind wir gesessen? Still. Ohnmächtig. Vielleicht mit Tränen wieder weggehend. In dem Wissen, dass da ein Mensch und sein Leben zu Ende geht. Man kann gar nichts mehr tun. Warum also noch länger warten? Morgen gehört uns nicht. Willst du nah sein? Willst du ein Narr sein? Der Teufel hat sicherlich unterschiedliche Methoden, uns Menschen vom Heil und der Rettung der Seele abzuhalten. Dem einen redet der einen, die Bibel ist Thema. Ist doch nicht Gottes Wort hin. Es gibt gar keinen Gott. Hey. Am anderen redet er ein, du bist gar kein schlechter Mensch. Gott ist ein Gott der Liebe. Er wird dich nicht verdammen im Gericht für alle Ewigkeit. Das macht er nicht. Aber einer der erfolgreichsten Methoden ist wahrscheinlich die, dass er Menschen einfach einredet. Du hast Zeit. Du musst dich jetzt nicht entscheiden. Du musst dich jetzt nicht bekehren. Du hast Zeit. Nein, du hast keine Zeit, mein Freund. Du hast keine Zeit. Zeit läuft gegen dich. Die Zeit läuft sehr schnell. Ist ganz egal, ob du die Zeit abliest von einer 20-Euro-Uhr, so wie meine, oder ob du die abliest von einer 6.000-Euro-Rolex-Uhr oder noch mehr. Das ist egal. Der Baum, der ist vielleicht schon gefällt, aus dem bald dein Sarg gezimmert wird. Es ist mir egal, bei wie viel gute Ärzte du in Behandlung bist, wie viel Vitamine du jeden Tag schluckst, wie viel Magnesium oder Calcium oder wie viel Sport, das du treibst und ob du der gesündeste Mensch der Welt bist und wie sehr du versuchst, diese Gedanken zu vermeiden. Wenn der Tod vor deiner Haustür steht, wird nichts und niemand ihn aufhalten. Sorry, mein Freund. Der Mann hier in Lukas 12, der hat gedacht, er hat eine sichere Zukunft. Er hat für Jahre vorausgeplant. Und es ist nicht falsch, für die Zukunft vorauszuplanen. Verstehen wir nicht falsch, das ist gut. Sein Fehler war, er war nicht auf den Tod vorbereitet. Genauso wie viele Menschen. Genauso wie viele Menschen. Man kann dann sagen, ey, ich war gerade beim Arzt und beim Check-up und der Arzt hat gesagt, ich habe das Herz für den 20-Jährigen. Und überhaupt habe ich ziemlich gute Gene, weil mein Vater war über 90, meine Mutter war über 90, mein Opa war über 90, meine Oma war über 90 und ich werde bestimmt auch über 90. Ich habe noch viele Jahre vor mir. Und Gott sagt, heute Nacht, viele Jahre, heute Nacht, viele Jahre, heute Nacht, viele Jahre, heute. Vor Jahren habe ich mich von einem Arbeitskollegen in der Firma abends verabschiedet. Wir waren die zwei Letzten, die rausgegangen sind. Wir haben länger gearbeitet. Beide haben gesagt, bis morgen. Ciao. Er starb ein paar Stunden später in seiner Wohnung allein. Als man die Wohnung aufgemacht hat, einen Tag später, lag er da. Herzversagen. Er war so alt wie ich. Ein bisschen älter. Heute Nacht. Heute. Tod kommt mit ungeheurer Macht und reißt alles weg, was du hast. Er nimmt dir alles weg. Deine Pläne, deine Träume, deine Wünsche, dein Besitz, alles, was dir lieb ist. Das gilt auch für euch junge Leute hier. Das sage ich extra zu euch. Du denkst vielleicht, du hast noch viele Jahre vor dir. Vielleicht ist es aber gar nicht der Fall. Du denkst, hey, ich bin erst 25 oder 30. Das spielt keine Rolle, das sagt nichts aus über dein Alter. Weil dein Alter ist nicht abhängig von deinem Geburtstag, sondern dein Alter ist abhängig von deinem Todestag. Weißt du? Wenn du 25 bist und du stirbst mit 28, dann bist du schon sehr alt. Und wenn du 50 bist und stirbst aber erst mit 92, dann bist du noch ziemlich jung. Kann sowas überhaupt noch zu dir reden? Mit deinen 25 oder 30 Jahren? Oder ist dein Herz jetzt schon so verhärtet, dass dir das alles gar nicht mehr berührt? Ist es jetzt schon so weit? Schon so kalt und hart. William Ralph Featherstone, schöne Lied haben wir gesungen. 27. Warum denkst du, warum Menschen an Gräbern stehen und weinen? Weil der Tod ihren Mann, Frau, Kinder, geliebte Menschen genommen hat. Das, was ihnen lieb und teuer war und sie konnten es nicht verhindern. Manchmal vollstreckt der Tod seinen Auftrag ohne Warnung. Er steht ganz einfach plötzlich vor dir. Der Tod fragt nicht, darf ich jetzt kommen oder ist es gerade unpässlich? Er fragt auch nicht, ist der Mensch nicht zu vornehm oder zu reich oder zu gelehrt oder zu brauchbar? Der Herr sendet ihn, und da rafft er uns dahin, man mag folgen oder nicht wollen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie. Den einen trifft es da, den anderen dort, den einen heute, den anderen morgen. Das Blatt kann sich schnell und plötzlich wenden. Fort muss der Mensch zu der Stunde, da der Herr will. Auch wenn er seinen steifen Nacken nie beugen wollte in seinem ganzen Leben, nicht. Einmal muss er ihn doch vor dem Gesetz des Todes beugen, in der Stunde, wann Gott es will, nicht wann der Mensch es will. Da hilft keine Macht und kein Ansehen, kein Verstand, wo wir denken, wir sind ja so wichtig und so unentbehrlich und das Leben ist gerade so schön und ich möchte das genießen in volle Züge. Nein. Und dann ist Schluss. Du sagst aber, du verstehst nicht, ich habe noch viel vor, ich habe noch viel geplant für die Zukunft, ich will Spaß haben und verdirb mir nicht meine Zukunft, Thomas. Ich verderbe dir nicht deine Zukunft. Du kannst sie noch haben. Aber sei dir sicher, dass du nicht ohne Jesus Christus stirbst. Sonst bist du ein viel größerer Narr als der Mann hier in Lukas 12. Mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht jede Hoffnung für ihn verloren, heißt es in Sprüche 11 und Vers 7. Mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht jede Hoffnung für ihn verloren. Hiob 8, Vers 14, seine Zuversicht und Hoffnung wird abgeschnitten. Abgeschnitten. Mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht dir jede Hoffnung für ihn verloren. Was ist ein gottloser Mensch? Nun, das Wort sagt es schon. Gott, los von Gott, losgelöst von Gott, so zu leben, als gäbe es keinen Gott. Andere Leute können ja noch so schmeicheln und im Leben können wir uns vielleicht sogar selber schmeicheln, aber der Tod wird unsere Maske wegnehmen und uns einen Spiegel in die Hand drücken, in dem wir all unsere Flecke und Schmutz und Runzeln im Gesicht unserer Herzen und Leben sichtbar sein werden. Der Tod schmeichelt niemand. Der Tod schmeichelt niemand. Und dann Hiob 27, Vers 8. Denn was ist die Hoffnung des Heuchlers, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und seine Seele hinreißt? Vers 9. Meinst du, dass Gott sein Schreien hören wird, wenn die Angst über ihn kommt? Und denkst du, dass Gott dein Schreien hören wird? Denkst du, du kannst dann vor Gott stehen und sagen, ja, okay, Gott, ich habe mich getäuscht. Ich gebe es zu. Ich will es wieder gut machen. Lass mich das wieder gut machen, okay? Jetzt glaube ich an dich. Nein. Nein, die Bibel sagt, mit dem Tod ist es wie wenn man ein Glas Wasser ausschüttet. Es kann nicht wieder eingesammelt werden. Es ist weg für immer. Weg für immer. Weg für immer. Weg. Merkwürdige Leute machen sich überhaupt keine Gedanken, Sorge darüber. Sie sind so gleichgültig, so leichtfertig mit dieser Sache. Ihre irdische Zukunft nehmen sie sehr, sehr ernst, machen sich viele Gedanken. Aber was ihr ewiges Schicksal angeht, denken sie überhaupt nicht nach. Obwohl es an erster Stelle stehen sollte. Es würde auch uns Christen gut helfen, wenn wir viel über die Ewigkeit nachdenken, anstatt uns so viele Gedanken und Sorgen zu machen über dieses Hier und Heute und Jetzt und Morgen. Dieses irdische, kurze Leben. Was bringt morgen für uns? Wir wissen das nicht. Wir wissen noch nicht einmal, was heute noch geschieht. Wir wissen nicht, was heute noch erwartet, wenn wir durch diese Tür nachher gehen. Wir wissen das nicht. Aber sind wir vorbereitet, wenn der Tod noch heute zu uns kommt? Er hat viele Wege, uns zu packen. Du kannst in diesem Leben große Hoffnungen und Erwartungen haben, mein Freund, aber ohne Jesus Christus werden all deine Hoffnungen und Erwartungen zerschmettert. All unsere irdische Gabe und Güter sind dann völlig wertlos. Wenn die Hand des Todes den Baum des Lebens schüttelt, falle all die schönen Blüten des Lebens ab. 1. Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wir kommen nackt in diese Welt. Und genauso werden wir sie auch wieder verlassen, egal ob wir reich sind oder arm. Wir begegnen uns vielleicht am Beginn unseres Lebens und vielleicht am Ende unseres Lebens. Egal ob wir reich oder arm sind, wir liegen auf dieser Kinderstation, vielleicht nebeneinander und begegnen uns dort, sind alle gleich hilflos, brauchen andere, um uns zu versorgen und zu ernähren. Und vielleicht liegen wir nachher wieder nebeneinander in der Aussegnungshalle am Friedhof, egal ob reich oder arm. Aber mitnehmen tut hier niemand was. Im Angesicht des Todes muss all unsere Herrlichkeit und Reichtümer und Besitz, für das wir uns so angestrengt und abgeplagt haben, um es zu erlangen, über Bord geworfen werden. Es ist dann ganz egal, ob du im Sarg in einem Karl Lagerfeld-Anzug sitzt, auf Seidekissen gebettet oder nicht. Der Tode spürt es nicht. Er spürt nur ewige Freude in Gottes Gegenwart oder ewige Pein in der Hölle. Eins von beiden. Im Moment erfreuen wir uns vielleicht an liebevolle Beziehungen, guter Gesundheit, vielleicht sogar an stattlichem Besitz und Familie und so manches mehr. Aber was wird geschehen, wenn dir das alles fortgenommen wird? Wenn du für immer Frau und Kinder und Besitz und allem anderen Lebewohl sagen musst, was machst du dann? Dein Leben ist weg, deine Freude ist weg, dein Sinn und Ziel ist weg. Wie viel gibt es, die schaffen sie 20, 30 Jahre, um ihr Häusle abzubezahlen, machen Überstunden, schaffen samstags und sonntags vielleicht noch einen Nebenjob und dann gehen sie in Rente und ein paar Wochen später haben sie einen Herzinfarkt und ihre Kinder streiten sich dann noch um das Erbe, zerspalten sich, sind sich Feind. Was hat der Mensch für seine ganze Arbeit? Nix. Der Christ aber hat einen Sinn und ein Ziel gefunden, etwas, das mit dem Tod nicht verschwindet, egal wie es uns in diesem Leben geht, wie viele Anfechtungen und Trübsale da sind. Und manchmal können sie sehr schmerzhaft sein, vielleicht sogar so sehr, dass man manchmal das Verlangen hat, heimzugehen. Beim Herrn zu sein. Wäre das nicht gut, sich wie Hiob einmal mit dieser ultimative Frage zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit dem Tod und mit der Frage, wie steht es zwischen mir und Gott? Was geschieht mit meiner Seele? Wir machen uns über so viele Gedanken über unser Fleisch, aber was ist mit unserer Seele? Wäre es nicht wert, sich einmal über diese Dinge Gedanken zu machen, wo wir doch auch sehen, wie schnell der Tod uns entgegenkommt und unser Leben so schnell vergeht. Wir werden fortgerissen wie eine Wasserflut, steht geschrieben. Fortgerissen wie eine Wasserflut, unaufhaltsam, schnell, fortgerissen. Eben waren wir noch kleine Kinder in der Schule, sind Fahrrad gefahren, haben Fußball gespielt jeden Nachmittag, uns mit unseren Freunden getroffen, waren im Schwimmbad. Und jetzt haben wir schon selber große Kinder, arbeiten schon viele Jahre, sind vielleicht schon kurz vor der Rente oder schon in der Rente. Wo sind die Jahre geblieben? Und wir haben gemerkt, je älter wir werden, umso größer werden die Probleme und Sorgen. Hast du das dann nicht bemerkt? Hat der Hiob dann nicht recht, wenn er sagt, der Mensch lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe? Geht auf wie eine Blume und fällt ab. Und dann, mein Freund, was ist, wenn diese Blume ganz schnell abfällt oder abgeschnitten wird? Was ist dann all das noch wert, das dir jetzt so wichtig erscheint? Dein Geld, für was? Dein Besitz, für was? Dein beruflicher Erfolg, für was? Dein Ruhm und großer Name? Für was? Was ist dein Lebenswerk? Dass nachher jemand auf deinen Grabstein draufschreibt, hier ruht der Große, hier ruht die Große. Gott sagt, du nah. Du nah. Du nah. Wenn man manchmal in die Gesichter alter Menschen schaut, von alten Menschen, dann kommt es einem so vor, als könnte man aus diesen Gesichtern und den Augen, je nach Glanz oder Mattheit, einiges herauslesen an Weisheit, an Resignation, Traurigkeit. Gerade bei der Resignation dann sind also diese Spuren der Sehnsucht, die nicht zum Ziel gekommen sind. Die Alten waren auch mal jung. Die waren auch mal jung. Haben ihr Leben gelebt. Und auch sie waren durchdrungen von der Sehnsucht nach dem Leben. Haben voll zugegriffen. Irgendwohin. Es war dieser Griff ins vermeintlich volle, erfüllende Leben. Und eine Zeit lang haben sie wohl auch etwas gehalten. Eine Zeit lang. Aber es entglitt ihrer Hand wieder. Sie musste entdecken, dass es nicht das Leben war. Es war nicht das Leben. Der Griff war doch ins Leere gegangen. Warum ins Leere? Ganz einfach. Das Leben war nicht dort, wo sie es vermutet habe. Und so kamen sie über Jahre hinweg immer mehr Spuren der Resignation auf dieses Gesicht. Spuren der enttäuschten Sehnsucht. Man hat zugegriffen. Aber das Leben war nicht dort. Alte Menschen wissen von den Sackgassen des Lebens. Sie können dir viel erzählen. Sie sind manche Wege gegangen, auf die sie ihre Sehnsucht getrieben hat. Und dann standen sie eines Tages vor der Mauer, die ihre Sehnsucht zerschellen ließ. Manche Sackgassen sind kürzer. Manche sind länger. Manche sehr lang. Aber am Ende steht die Mauer. Wenn sie ehrlich und aufrichtig sind, dann würde sie es selber zugeben, und viele tun das. Wie töricht und dumm war ich, in diese Sackgasse zu geraten. Ich war ein Narr. Oder sie hören die Worte aus dem Mund Gottes dann. Du warst ein Narr. Aber am Ende steht nicht nur eine Mauer, am Ende steht auch eine Pforte. Mit dem Tod kommt auch unser ewiges Schicksal. Und wir alle müssen durch diese Pforte gehen. Aber mein Freund, hör mir gut zu. Hör mir bitte gut zu. Wehe dem Menschen, der durch diese Pforte geht ohne Jesus Christus. Wehe dem Menschen, der durch diese Pforte geht ohne Jesus Christus. Wehe dem Menschen. Ich kann nur sagen, wehe dem Menschen. Wehe dem, der diese Botschaft leichtfertig missachtet und ablehnt. Im Propheten Hesekiel. Nee, lass mich was anderes sagen. Wehe den Prediger, die so eine Botschaft mit kaltem Herzen predigen können, ohne irgendetwas von dieser Angst und diesem ewigen Verderben zu spüren. Wenn sie einfach diese Botschaft kalt von ihren Kanzeln predigen können, ohne etwas von dieser Furcht zu spüren in diesem Herzen, in der sie selber irgendwann mal gestanden sind, wo sie wusste, ich bin zwischen Himmel und Erde, ich kenne den Herrn Jesus doch nicht. Und mein nächster Herrschlag kann der letzte sein. Wenn sie so etwas predigen können mit kaltem Herzen, wehe denen Prediger. Sie wissen etwas von dieser Furcht. Sie haben es selber erlebt irgendwann. Wie oft habe ich wochenlang gesucht. Ich saß in der Gemeinde. Ich wusste jedes Mal, wenn der Abendmahlteil an mir vorbeigeht, ich kann es noch nicht nehmen, weil ich den Herrn Jesus nicht kenne. Es hat mir das Herz zerbrochen, diesen Teller jedes Mal vorbeigehen zu lassen. Sie wissen es, wie das ist, zwischen Himmel und Erde zu hängen und nicht zu wissen, wo sie stehen und zu suchen. Manche können so eine Botschaft ohne Mitgefühl, ohne Herz weiterzugeben. Es braucht ein bisschen mehr als ein bisschen Erkenntnis aus der Bibel, mein Freund. Wehe dem, der durch diese Pforte geht ohne Jesus Christus. Im Propheten Hesekiel heißt es, wird dein Herz es aushalten und werden deine Hände stark sein in den Tagen, da ich mit dir abrechnen werde, fragt der Herr. Hesekiel 22, 14. Wird dein Herz es aushalten und werden deine Hände stark sein in den Tagen, da ich mit dir abrechnen werde? Glaubst du das, mein Freund? Was nützt es am Ende, wenn wir vor Gott stehen und die ganze Welt gewonnen haben, aber nehme Schaden an unserer Seele? Was nützt es, wenn die Leute uns in diesem Leben bewundern und loben und schmeicheln über unsere Errungenschaften und Leistungen und Erfolge, aber wir nicht reich sind in Gott, wie das in Lukas 12 heißt? Schlag mal auf, kurz in Psalm 49. Nur noch ein paar Verse. Psalm 49, Vers 17. Da heißt es, fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach, denn er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht, bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dem Vieh, das umgebracht wird. Was für ein Unterschied. Hier in diesem Leben vielleicht viel Pracht und Lob und Anerkennung und dann kommt der Tod. Hiob 20, 15, die Güter, die er verschlungen hat, muss er wieder ausspeien. Und dann steht er vor seinem Schöpfer und will gar nicht dorthin und die Engel müssen ihn hinschleppen und er sagt, nein, ich will ihn nicht sehen, ich will ihn nicht sehen, ich habe ihn abgelehnt, mein Leben lang abgelehnt. Ich will ihn nicht sehen, aber du wirst ihn sehen, du wirst ihn sehen, du wirst ihn sehen. Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vers hier, was nützt es? Was nützt es, dass die Leute dich loben? Weil du ein tüchtiger Geschäftsmann warst, wenn dein Name einst verwest, Sprüche 10, oder im Land der Lebendigen als Fluchwort hinterlassen wird, Jesaja 65, bist du wirklich klug zu nennen, weil du dich jetzt im Glanz deiner Besitztümer sonnen kannst, aber bald abtreten musst und ewig das Licht nicht siehst? Wenn du in der äußeren Finsternis sitzest, gäbest du alles für einen einzigen Strahl der lieben Sonne, aber es ist zu spät. Die Sonne ist untergegangen und sie wird dir nie mehr aufgehen. Zitat Ende, Benedikt Peters. Nie mehr aufgehen. Deshalb sage ich, weh dem Menschen, der durch diese Pforte des Todes geht, ohne Jesus Christus. Weil nur das Blut Jesu Christi macht dich rein. Nur das Blut Jesu Christi reinigt dich von all deiner Sünde. Weil, mein Freund, für die Sünde gibt es nur zwei Orte, wo sie sich aufhält. Entweder sie liegt auf Jesus Christus oder sie liegt immer noch auf dir. Wenn du nie im Glaube und Buße zu ihm gekommen bist. Wir haben das oft früher gesungen, das Lied. Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesu. Wo mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes Jesu. O köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesu. Das ganze Lied besteht aus diesen ultimativen Fragen. Was macht mich von Sünden rein? Wo mag für mich Heilung sein? Was erlöst mich von der Schuld? Was schenkt mir des Vaters Huld? Was versöhnet mich mit Gott? Was errettet aus der Not? Was macht grad? Was krumm und schlecht? Was macht mich vor Gott gerecht? Und immer ist die Antwort in allen vier Strophen: Nur das Blut des Lammes Jesu. Gottes Augen sind so rein, dass sie das Böse, die Sünde ansehen können. Habakkuk 1. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen ohne Vergebung, dann wartet nur eines auf uns, und das ist Gericht und ewige Verdammnis. Mein Freund, verlass dieses Leben nicht ohne dieses teure Blut Jesu Christi. Sonst erwartet dich so ein schrecklicher Tag, wie wir gelesen haben. Was machst du mit Jesus Christus heute Morgen? Lehnst du ihn noch einmal ab? Sagst du noch einmal, heute nicht, vielleicht morgen? Mein Freund, vielleicht gibt es gar keinen Morgen für dich. Vielleicht ist heute alles zu Ende. Willst du ein Narr sein, der auf den Toten vorbereitet ist? Und du denkst, du hast noch viele Jahre, obwohl das gar nicht stimmt. Wie viel habe ich in den letzten mehr als 30 Jahren gesehen, seit ich gläubig bin? Sie kommen Sonntag für Sonntag und sie hocken da, die Gemeinde. Sie hören die Lieder, sie singen die Lieder, sie hören die Predigt. Sie hören das Evangelium, sie kennen das Evangelium. Sind vielleicht sogar berührt und sagen, ja, das brauche ich. Und dann gehen sie wieder raus und spielen mit dieser Welt und der Sünde. Und in Wirklichkeit spielen sie mit Gott, spielen mit ihrer Seele, spielen mit ihrem ewigen Schicksal. So, als würde sie Lotto spielen. Wenn ich gewinne, gut. Wenn ich verliere, Pech. Wie anders sollte man solche Leute dann nennen als ein Narr? Spurgeon geht noch weiter. Er sagt, Zitat, wer sich nicht auf den Tod vorbereitet, ist mehr als ein gewöhnlicher Narr. Er ist ein Verrückter. Verrückt. Der bekannte Prediger Roland Hill im 18. Jahrhundert war während seines Dienstes einmal sehr entmutigt, weil er meinte, so wenig rettende Frucht unter seinen Gemeindemitgliedern zu sehen. Eines Tages blickt er aus dem Fenster und sieht einen Schweinezüchter am Haus vorbeiziehen, gefolgt von Dutzenden seiner Schweine auf dem Weg zum Schlachthof, der nur ein Stück weiter war. Als der Bauer aus dem Schlachthof zurückkam, steht der Roland Hill vorne am Gartentor und sagt, Entschuldigung, aber wie bekommst du diese Schweine dazu, ihnen in den körperlichen Tod zu folgen, während ich Sünder nicht dazu bewegen kann, Christus ins ewige Leben zu folgen? Der Bauer antwortet, ganz einfach. Haben Sie nicht gesehen, wie ich unterwegs, was ich da gemacht habe? Alle paar Schritte habe ich ein paar Krumen Schweinefutter fallen lassen. Und für diese wenige Krume folgen mir die Schweine in den Tod. Wie viele laufen ins ewige Verderbe für diese paar Krumen im Schoten dieser Welt hier? Am Ende wird es für sie sein, wie es im Hesekiel 7, Vers 17 heißt. Alle Hände werden erschlaffen und alle Knie wie Wasser zerfließen. Sie werden sich Sacktuch umgürten. Schrecken wird sie bedecken. Alle Angesichter werden schamrot sein und alle ihre Häupter kahl. Sie werden ihr Silber auf die Gasse werfen und ihr Gold wird zu Unrat werden. Ihr Silber und Gold kann sie nicht retten am Tag des grimmigen Zornes des Herrn. Es wird ihre Seele nicht sättigen und ihren Leib nicht füllen, denn es ist ihnen ein Anstoß zur Sünde geworden. Die Angst kommt. Sie werden Frieden suchen und ihn nicht finden. Mein Freund, noch hast du Zeit. Noch? Hast du ein bisschen Zeit heute, nach oben zu schauen, um ewiges Leben zu haben, Gnade zu finden bei Gott? Schau hinauf auf Jesus Christus. Jesus besiegte und überwand den Tod durch seinen eigenen Tod und Auferstehung für alle, die der Vater ihm gegeben hat, die ihre Errettung vertrauensvoll allein von ihm erwarte und zu ihm komme. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt der Johannes 6, Vers 37. Aber wenn du diese Botschaft ablehnst, wieder ablehnst, dann hast du dir dein eigenes Schicksal selber gewählt und niemand ist schuld als du allein. Tod und Auferstehung Christi. Durch Tod und Auferstehung Christi ist der Tod entmachtet und besiegt. Tod und Auferstehung sind eins und untrennbar verbunden. Sie sind, wie Luther sagt, die zwei Türangeln, an denen die Tür der Errettung sich für uns öffnet, wenn wir zu Christus kommen. Für die Gläubigen ist der Tod bloß ein Übergang ins ewige Leben. Auch wenn die letzte Wegstrecke vielleicht noch mit Leiden verbunden ist. Es kann sein. Der Puritaner David Dixon liegt auf seinem Sterbebett unter großer Schmerze. Die um ihn versammelten Freunde am Bett fragen ihn nach seinen Gedanken, die er hat. Er antwortete, Zitat, ich habe alle meine schlechten Taten genommen und auf einen Haufen geworfen. Und ich habe alle meine guten Taten genommen und sie auf den gleichen Haufen geworfen. Und ich bin von diesem Haufen weg und in Jesu Arme gerannt. Ich sterbe in Frieden. Ein weiterer Puritaner, Richard Sibbes, schreibt, Zitat, der Tod ist nun nicht mein Tod, sondern der Tod wird der Tod meines Elends sein, der Tod meiner Sünden, der Tod meiner Verderbtheit. Doch im Blick auf das Glück wird der Tod mein Geburtstag sein. Er ist nur ein grimmiger Pförtner, der uns in einem vornehmen Palast einlässt. Soll ich Angst vor dem Sterben haben, wenn ich im Tod meine Seele einem so süßen Herrn anbefehle und zu meinem Ehemann und König Christus gehe? Zitat Ende. Für das Kind Gottes löscht der Tod das Licht nicht aus, sondern nur die Lampe. Denn der ewige Tagesanbruch ist gekommen. So wie wir unser Licht ausmachen, wenn die Sonne raus aufgeht. Und wir können sogar die Stunde herbeisehnen, in denen wir den Anker lichten, zu Christus segeln, weil der Todestag unser Hochzeitstag ist. Wie viele Märtyrer das nannten, wo wir dem Schönsten unter Zehntausenden, wie Christus im Hohelied genannt wird, begegnen und unsere Seele feierlich mit ihm verbunden wird. Ja, das wird ein Tag. Es gibt die Geschichte von einem Vater, der mit seinem kleinen Sohn im Auto unterwegs ist. Durch das offene Fenster gelangt eine Biene hinein. Sie fliegt ständig an den Jungen rum. Der Junge schreit vor Panik und Angst. Mama, die will mich stechen, die Biene will mich stechen. Der Vater greift rüber und er kriegt die Biene zu fassen und hat sie in seiner Faust. Aber nach einer Weile macht er die Faust wieder auf und die Biene fliegt wieder raus. Und wieder macht sie um den kleinen Jungen rum. Und er schreit wieder, Papa, die Biene will mich stechen. Der Vater öffnet die Hand und zeigt den Stachel in seiner Hand. Mein Junge, sie wird dich nicht stechen, sie hat mich gestochen. Sie hat nur einen Stachel. Mein Junge, sie macht nur noch viel Lärm. Sie wird dich nicht mehr stechen. Am Kreuz von Golgatha hat Christus die Hand ausgestreckt und wurde gestochen. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 15, 55 bis 57, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, Wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt, der Stachel des Todes ist überwunden durch den Tod und die Auferstehung Christi. Alles, was der Tod für den Gläubigen jetzt noch machen kann, ist... Er kann nur noch Lärm machen, aber er kann uns nicht mehr stechen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Mein Freund, was machst du mit alledem? Willst du weiter in der Sünde beharren und Christus weiter ablehnen und ignorieren? Willst du ein Narr sein? Nur für das Hier und Jetzt leben? Dich nicht vorbereiten auf den Tod? Willst du so in die Ewigkeit gehen? Wenn ich euch das nur irgendwie klar machen könnte. Aber ich glaube, irgendwie weißt du hier drinnen selber, wie es bei dir steht. Dass die Dinge zwischen dir und Gott nicht klar sind. Dass du keine gute Beziehung zum Herrn hast, wenn überhaupt eine. Du weißt es. Das Leben ist so kurz, so kurz. Denk heute noch daran, bitte, in Gottes Namen. Denk heute noch daran. Du sagst, warum? Wir haben es gelesen, Hiob 14, Vers 5. Weil doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Weil dein Tag zum Sterben schon bestimmt ist. Du weißt es nicht, ich weiß es auch nicht. Aber der ewige Gott weiß es. Aber kommen wird der Tag. Wirst du alt werden und in Ruhe sterben? Oder wird dich der Tod ganz plötzlich und gewaltsam aus diesem Leben herausreißen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß genauso gut wie du, sterben werden wir alle. Wir alle werden sterben. Das ist eine Tatsache. Und eines Tages werden wir alle wissen, wer recht hat. Eines Tages werden wir alle wissen, wer recht hat. Ein Ausleger schreibt, wer glaubt, dass mit dem Tod alles aus sei, irrt um den Preis seiner Seele. Er wird im Gericht Gottes eines Besseren belehrt. Aber schon jetzt wird er mit Hiob sagen, wo ist denn meine Hoffnung? Meine Tage sind vorüber. Die Lieblingsgedanken meines Herzens sind zerrissen. Zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Wie arm, wie unendlich arm ist ein Leben ohne Gott und ohne Hoffnung. Wer nicht in Jesus Christus die lebendige Hoffnung gefunden hat, muss verzweifeln, wenn seine irdischen Ziele, seine gesteckten Ideale sich in Luft auflösen. Nichts, und mag es noch so wertvoll erscheinen, passt in die andere, in die himmlische Welt. Zitat Ende. Was machst du? Meine Hoffnung und Gebet ist, dass Gott dir hilft, das Jetzt zu sehen, wo du noch Zeit hast, an Gott zu glauben. Gott, helf uns alle. Ich hoffe, du kannst sagen, was der Psalmist sagt, und damit mache ich Schluss. Ich lese es nur vor. Psalm 116. Die Fesseln des Todes umfingen mich, und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Komm zu Jesus Christus. Nimm sein Geschenk an, glaube an ihn, vertraue ihm. Und er schenkt dir ewiges Leben und nimmt die Gewalt des Todes von dir weg. Und du könntest auch mit uns den Sieg haben über den Tod durch Jesus Christus. Amen. Amen.